Fünftes Kapitel. Der Hubschrauber dröhnte dicht über die Wipfe. Leinet sah für einen Moment die Reflexion der Sonne in der gläsernen Pilotenkanzel. Sie versuchte, einen freien Platz zwischen den Bäumen zu erreichen, merkte, dass sie es nicht mehr schaffen würde, schrie dennoch, winkte. Es war hoffnungslos. Erschöpft ließ sie sich zu Boden fallen. Sie war schon seit fast 3 Stunden unterwegs und realisierte nun die Aussichtslosigkeit, ihr Versprechen einhalten zu können, bis zum Abend mit Helfern an den Fluss zurückzukehren. Sie wusste ja noch nicht einmal, wo sie war. Natürlich wäre es besser gewesen, am Flussufer zu warten. Eigentlich war ihr das schon in der Auseinandersetzung mit Gertrud klar geworden. Sicherlich wären irgendwann, wenn schon nicht andere Boote, dann doch die Ranger vorbeigekommen, um zu kontrollieren, ob alles in Ordnung war mit den beiden Frauen. Leinet rollte sich in den Schatten eines Baumes. Es war auch die anzügliche Bemerkung Gertruds über ihren Ranger gewesen, die sie bewegt hatte, alleine in die Wildnis aufzubrechen. Das gestand sie sich gerne ein. Sie hatte aber vor allem Abstand gebraucht von der unerklärlichen Unruhe, die all die Erinnerungen und Erlebnisse der vergangenen Tage ausgelöst hatte, und sie war geradezu dankbar gewesen, sich in Aktivismus stürzen zu dürfen. Der Austausch von Erinnerungen mit Gertrud hatte sie herausgerissen aus der einjährigen Arbeitswut in ihrem Agenturjob, die, das hatte sie gestern auf dem Fluss erkannt, nichts anderes war als Verdrängung bislang uneingestandener Ängste. Während der Nacht im Zelt hatte sie einen Traum, der seit ihrem Aufenthalt in Deutschland immer wiederkehrte und dessen Ursprung sie sehr genau zu kennen meinte. Bis zu diesem Morgen hatte sie deshalb geglaubt, er reflektiere lediglich jenes Erlebnis in Deutschland, sozusagen als Echo einer ausgestandenen Angst. Umso überraschter war sie, als sich bei der morgendlichen Diskussion um ihre Entscheidung, allein in den Busch zu gehen, plötzlich dieses beklemmende, sonst nur in diesem Traum gekannte Gefühl einer ungeheuren persönlichen Anforderung verdichtete. Der Traum ging zurück auf einen im Grunde lächerlichen Kurzschluss während des ersten Sommers mit Gertrud in Essen. So hatte es Leinet für sich im Nachhinein interpretiert. Sie waren an einem Wochenende zum ersten Mal in ein öffentliches Freibad gegangen. Leinet hatte mit Mühe die Freundin davon abhalten können, ihr einen Bikini aufzudrängen. Beim Einkauf hatte sie einen schlichten Einteiler gewählt. Sie kannte Gertruds Tanga, den sie auf dem gemeinsamen Balkon zu tolerieren gelernt hatte. Im Parkbad war Picknick angesagt und Leinet hatte auf Bitten Gertruds Hähnchen Piripiri und Satsa, den heimischen Maisbrei, für 10 Kommilitonen vorbereitet. Und nun war sie ganz froh, mit Zerteilen, Ausgeben, Ausschenken beschäftigt zu sein. Eine, wie sie es sich später erklärte, gewisse Verlegenheit hatte ihr bald inmitten dieser munteren Schar junger Menschen zu schaffen gemacht, deren Gespräche und Spiele sich um für sie unerhörte Fähigkeiten und Fertigkeiten drehten. Sie hätte es jedoch abgelehnt, von einem Komplex zu sprechen. Eher bewundernd registrierte sie zum Beispiel die Spring- und Schwimmkünste der gleichaltrigen Studenten, die gelegentlich sogar noch von einigen der zahlreichen Kinder übertroffen wurden. Es hatte zuvor nie Anlass gegeben, Gertrud mitzuteilen, dass sie nicht schwimmen konnte. Zu Hause, im Sambesi-Tal, hatten sie immer zu wenig Wasser gehabt. Nur selten war sie als Mädchen bis zum Fluss mitgenommen worden. Bei den wenigen Ausflügen zum Bruder in der Missionsschule auf der anderen Seite des Sambesi hatte sie ängstlich auf dem Boden des Einbaums gehockt. Da waren auch die Geschichten der Alten gewesen, von bösartigen Flussgeistern, ein, wie Leinet natürlich längst erkannt hatte, fragwürdiges Konzept, Kinder vor Ertrinken oder Krokodilen zu bewahren. Irgendwann, nach dem gemeinsamen Essen, als sich die Aufmerksamkeit von ihr abgewandt hatte, war sie auf das Sprungbrett hinausgegangen. Sie stand 1,5 Meter über dem klaren Wasser auf dem gummibespannten Brett, das unter ihren Füßen zu wippen begann. Sie genoss dieses aus den Knien heraus erzeugte Federn des ganzen Körpers. Da hörte sie einen ungeduldigen Ruf hinter sich. 3 Kinder warteten darauf, dass sie endlich das Brett freigäbe. Eben wollte sie zurückmarschieren, da passierte es. »Hey, Leine zeigt uns, wie man in den Sambesi springt!« Sie hörte Lachen und Klatschen. Einige ihrer Bekannten hatten sich am Beckenrand eingefunden, riefen sogar nach den anderen.
»Kommt mal schnell, der Todessprung von den Victoria-Fällen, vorgeführt von Leinet Musora!«
Leinet blickte in die erwartungsvollen Gesichter der drei Kinder, und auf einmal hatte sie das Gefühl, erst jetzt zu bemerken, dass sie weiß waren. Drei kleine, herablassend lächelnde, weiße Gesichter. Sie senkte den Kopf und schaute durch das Wasser, durch das klare, tiefe Wasser unter ihr, auf die verschwimmenden Konturen der weißen Bodenkacheln. Eine unerklärliche Angst stieg vom Herzen bis zum Hals. In den Ohren stellte sich ein pochendes Summen ein, das die laute Fröhlichkeit der Freunde zu einem schrillen Gelächter filterte. Sie erstickte. Wenn sie nichts tat, würde sie ersticken. Auf einmal hing alles von dieser einen Entscheidung ab, umzukehren und einzugestehen, ich kann nicht schwimmen oder zu springen. Und für Leinet war es plötzlich nicht mehr nur ein Badeausflug. Ihre ganze bisherige Existenz hatte sich auf dieses glitschige, schwarze Gummi unter ihren Füßen reduziert. Letzter Halt vor einem Element, das ihr unergründliche Angst machte. Ein glitzerndes, flirrendes Weiß in der Reflexion der grellen Mittagssonne, das ihr den Atem raubte. Und die Fähigkeit, noch über sich selbst zu bestimmen. Niemand berührte sie. Aber das ahnungslose Anfeuern, das durch ihre blockierten Sinne drang und sich zu einem unerträglichen Erwartungsdruck steigerte, erzeugte eine grauenhafte Panik und Leinet sprang. Und so war sie heute Morgen gesprungen. Damals, in Essen, hatte man sie bewusstlos aus dem Wasser gezogen. Später hatte sie die gestammelten Entschuldigungen wahrgenommen, auch Gertruds wütende Abrechnung mit den ratlosen Freunden, während sie selbst noch nicht begriff, was da mit ihr geschehen war. In den folgenden Wochen hatte sie versucht, das Erlebnis rational zu verarbeiten. Sie hatte Schwimmunterricht genommen. Seitdem war der unregelmäßig wiederkehrende Albtraum von ihr als immer neuer Ansporn gedeutet worden, sich nie mehr von Herausforderungen überrumpeln zu lassen. Sie hatte eine Art persönlichen Entwicklungsplan entworfen, der allerdings eine unübersehbare Schwäche aufwies. Sie hatte es zu vermeiden gelernt, sich unkalkulierbaren Situationen und damit neuen Ideen auszusetzen. Diese Strategie hatte sich bei ihrer Rückkehr nach Simbabwe zunächst als äußerst günstig erwiesen. Das Einklinken in den noch längst nicht abgeschlossenen und von ungeklärten Widersprüchen bestimmten Umgestaltungsprozess ließ es, zumal als Frau, ratsam erscheinen, Risiken aus dem Weg zu gehen. Leinet hatte sich rasch wieder hineingefunden in die der Shona-Kultur eigenen Konfliktscheu, die sich so hervorragend mit britischem Formalismus kaschieren ließ. Mit anderen Worten, sie trank ihren Tee schal, weil sie sorgfältig darauf achtete, die Teeblätter am Boden ruhen zu lassen. Die Ankunft von Gertrud hatte den Bodensatz aufgerührt. Der Tee schmeckte auf einmal wieder aufregend, wenn auch bitter. In den wenigen Tagen mit Gertrud hatten sich erneut die Ideenschleusen geöffnet, gemeinsame Erinnerungen und Pläne waren gesprudelt. Und dann hatte sie mit der Bootsfahrt auf dem Sambesi unvermittelt jene Schleuse zu ihrer Vergangenheit erreicht. »Ich bin wieder gesprungen«, dachte Leinet, unvorbereitet und in Panik. Leinet richtete sich auf. Das Hubschraubergeräusch war längst in der Ferne erstorben. Sie versuchte sich zu erinnern, aus welcher Richtung sie am frühen Morgen die Schießerei gehört hatte. Dorthin würde der Hubschrauber wahrscheinlich zurückkehren. Möglicherweise hatten die Ranger sogar Wachen hinterlassen. Hatte sie nicht gelesen, dass Wilderer öfter ihre Beute versteckten, um sie erst nach Wochen zu holen? Sie war bislang vom Fluss weg, eher nach Süden gegangen, wo sie die Siedlung des Onkels vermutete. Der Hubschrauber war aus Osten gekommen. Leinet brach einen Ast und schnitzte ihn mit dem kleinen Messer zu einem handlichen Knüppel. Das Schweizer Offiziersmesser hatte ihr Gertrud geschenkt. Sie hatte es zusammen mit einer gefüllten Feldflasche aus dem Gepäck genommen. Nun orientierte sie sich an der mittlerweile hochstehenden Sonne und machte sich auf den Weg durchs Unterholz. Sie wusste, dass der Knüppel ihr bei einer plötzlichen Konfrontation mit einem hungrigen Leoparden oder einem aufgescheuchten Nashorn kaum helfen würde. Das Geräusch ließ sie erstarren. Ein brausendes Summen, das hinter dem Gebüsch etwa 30 Meter vor ihr hervordrang. Sie spürte die Gänsehaut, die es sofort erzeugte. Sie hockte sich hinter einen Stamm und prüfte den Wind. Die leichte Brise wehte ihr ins Gesicht. Das war gut. Dann wartete sie auf ein weiteres Geräusch, aber es kam nicht. Kein Schmatzen, kein Knacken von Knochen. Alle Sinne waren angespannt. Das verschüttete Wissen war da, wie aus dem Nichts. Der Instinkt von Gefahr, der Geruch des Todes. Das durchdringende Summen war nahezu gleichmäßig, und sie hatte es sogleich erkannt. Fliegen, Fliegen, die sich dort hinter dem Busch in einem riesigen Schwarm auf einem Kadaver niedergelassen hatten, der aber offenbar noch nicht von einem streunenden Raubtier entdeckt worden war. Leinet holte tief Luft und machte sich nach allen Seiten sichernd daran, die 30 Meter zurückzulegen, in der einen Hand den Knüppel, in der anderen das aufgeklappte Messer. Beim Näherkommen betäubte der Fliegenlärm für einen Moment ihre Ohren, doch das plötzliche Erkennen des Opfers lähmte jetzt alle Aufnahmefähigkeit. Entsetzt ließ sie Messer und Knüppel fallen und schlug die Hände vor das Gesicht. In einer dicken, wimmelnden Schicht hatten sich die Fliegen auf der Leiche niedergelassen. Leinet riss sich zusammen, sammelte Knüppel und Messer auf und trat 3-4 Schritte zurück. Sie hatte zweifellos den Ort der morgendlichen Schießerei gefunden. Der Schwarze, bekleidet nur mit einer geflickten langen Hose und Gummisandalen, lag auf dem Bauch. Die Fliegen machten sich über das geronnene Blut her, das aus 2 Wunden im nackten Rücken und einer 3. im linken Oberschenkel stammte. Leinet entdeckte neben der Leiche den aufgerissenen Boden. Sie machte einen Bogen um den Körper, dabei bedacht, den Fliegenschwarm nicht aufzustören. Mit den Händen befühlte sie die aufgehackte Erde. Deutlich waren die Umrisse einer begonnenen Grube zu erkennen. Hier war mit einer Axt gearbeitet worden, die sich nicht mehr am Ort befand. Schnell zog sie sich hinter einen nahen Baum zurück und blickte erneut misstrauisch in die Runde. Was war hier geschehen? Wer hatte da angefangen, ein Grab auszuheben? Und was hatte ihm die Arbeit abbrechen lassen? Und wo war die Patrouille? Sie verließ die kleine Lichtung und begann, den Platz zu umkreisen. Abgefetzte Baumrinde belegte, dass hier geschossen worden war, zeigte ihr auch, woher die Schüsse gekommen waren. Sie bewegte sich in dieser Richtung, blieb aber nach einem kurzen Moment lauschend stehen. Die Gänsehaut kam wieder, abermals ausgelöst durch das intensive Brausen eines Fliegenschwarms, der da drüben ein weiteres Opfer gefunden haben musste. Leinet war sich jetzt jedoch sicher, dass sie der einzige lebende Mensch im weiten Umkreis war, und sie eilte ohne weiteres Zögern zu dieser sirrenden Todesanzeige. Doch war sie nicht gefasst auf diesen grässlichen Schock, der sich klammerartig um ihr Herz legte. Sie brach auf die Knie, konnte sich gerade noch mit den Händen abstützen. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie in das Gesicht von Sergeant Matavire, dessen Körper grotesk verrenkt an einem Baum lehnte. Die Fliegen hatten sich bei ihrem Sturz für einen Moment in einer wütenden Wolke von dem blutdurchsotteten Uniformhemd gehoben. Leinet nahm die kurze Fliegenattacke kaum wahr. Bevor sich der Schwarm wieder niederließ, sah sie den vom Kugeleinschlag zerfetzten Stoff knapp unterhalb des linken Schlüsselbeins. Mit raschen Handbewegungen verscheuchte sie erneut die Fliegen Und dieser Windzug war es, der eine winzige Bewegung in das wächserne Gesicht des Rangers brachte. Lynette hätte es in ihrem Entsetzen gar nicht bemerkt, wäre da nicht dieser schmale Blutfaden gewesen, der am tiefer liegenden Mundwinkel geronnen war. Und in diesem Winkel bildeten sich plötzlich winzige Bläschen. Lynette griff nach der Feldflasche am Gürtel, zögerte einen Moment und zog dann ihre Bluse aus. Sie befeuchtete den Stoff und begann, mit der einen Hand das Gesicht des Mannes vorsichtig abzuwischen, während sie mit der anderen Hand unentwegt die Fliegen vertrieb. Ein schwacher Seufzer ließ sie zurückzucken. Aus dem sich öffnenden Mund stürzte dunkles, gestautes Blut auf ihre Hand. Hastig wischte sie es im Gras ab. Es ekelte sie nicht. »Eddington! Eddington Matavire!« rief sie leise. Dann griff sie sanft um das Kinn, über das jetzt helles Blut in einem dünnen Rinnsal floss. Mit der anderen Hand fasste sie an die Wange und richtete den Kopf auf. Und bei dieser Bewegung schlug der Ranger die Augen auf. Der leere Blick erkannte sie nicht, aber er brachte in Lynettes Augen Tränen von Schmerz und Erleichterung. Der Mann, für den sie aus einem unerklärlichen Gefühl am Abend zuvor den Schoner-Ausdruck »Vatia« gefunden hatte, lebte. Sie erinnerte sich an den Erste-Hilfe-Kurs, den sie gemeinsam mit Gertrud absolviert hatte. Matavires Augen hatten sich wieder geschlossen, doch sie bemerkte den kurzen Atem unter dem Fliegenschwarm, den sie heftig wegscheuchte. Dann zog sie behutsam an seinen Schultern und legte ihn auf die Seite. Dabei entdeckte sie die ebenfalls verkrustete Wunde zwischen den Schulterblättern seitlich des Rückgrats. Die Kugel steckte nicht mehr im Leib, sie hatte den Körper durchschlagen, und das war die zweite Hoffnung, die in ihr aufglimmte. Wahrscheinlich hat das Projektil die Lunge verletzt, dachte sie, aber er kann es überleben, er wird es überleben, wenn nur der Hubschrauber bald kommt. Sie hockte sich auf die Fersen und dachte nach. Der Schusswechsel hatte vor mehr als 5 Stunden stattgefunden, sie blickte auf die Armbanduhr, vor 6 Stunden, es war schon 12. Während sie weiter die hartnäckigen Fliegenschwärme abwehrte, begann es in ihrem Gehirn zu arbeiten. Sie blickte hinüber zu der Stelle, wo der tote Wilderer lag. Dort hatte sie keine Waffe gesehen, auch keine Axt, mit der die Grube begonnen worden war. Und war der Helikopter hier gelandet, um die 4 anderen Ranger aufzunehmen? Unmöglich. Sie hätten den verwundeten Kameraden nicht zurückgelassen. Wer aber hatte im Boden gehackt und war dann verschwunden? Vor einer guten Stunde hatte sie den Hubschrauber aus dieser Richtung kommen sehen. Konnte es sein, dass sie auch Eddington Matavire für tot gehalten und beschlossen hatten, die restlichen Wilderer zu verfolgen? Gertrud brach die nutzlosen Überlegungen ab. Sie bettete Matavires Kopf in den Schoß, hielt die Feldflasche an seine Lippen und benetzte sie mit dem warmen Wasser. Die Lippen bewegten sich, öffneten sich ganz leicht. »Eddington«, flüsterte Lynette. »Sergeant Matavire«, rief sie etwas lauter. Dann sah sie die Schluckbewegung und ihr Herz pochte. Rasch feuchtete sie wieder einen Teil der Bluse an und wischte behutsam über das Gesicht. »Warum kam der Hubschrauber nicht? Himmel, lass den Hubschrauber kommen«, betete sie. Da hörte sie ihren Namen.
»Lynette«.
Krächzend, gurgelnd, kam es aus dem sich mühsam öffnenden, verkrusteten Mund. Sofort beugte sie sich nach vorn, wischte mit dem nassen Tuch über die Lippen. »Sergeant Matavire«, sie schluchzte und bemerkte nicht, dass ihre Tränen auf sein Gesicht tropften, bemerkte nicht die Angst in seinem Gesicht.
»Lynette«,
sie konnte ihn kaum hören und näherte deshalb ihr Ohr seinem Mund. Dann wiederholte sie, was sie glaubte, verstanden zu haben. »Wegbringen?« Verständnislos schaute sie ihm in die halb geöffneten Augen. »Aber der Hubschrauber, er wird bald kommen!« Sie missdeutete die Panik, die ihre Worte auslösten, als Ausdruck von Schmerzen, und sie fuhr fort zu erklären, »Ich kann sie nicht tragen, und ich weiß nicht, wo wir sind. Wir müssen auf den Hubschrauber warten.« Der Ranger hob unendlich langsam die Hand.
»Herr Süden!«
Seine Hand wies die Richtung.
»Bitte!«
Leinet lauschte angestrengt am Mund des wieder ermattenden Mannes.
»Bitte, bring mich fort, fort. Gefahr!«
Sein Kopf sank zurück in ihren Schoß.
»Eddington«, rief Leinet.
Aber der Mann war wieder ohne Bewusstsein. Sie bettete den Kopf seitlich liegend auf die zusammengerollte Bluse und stand auf.
»Wegbringen? Gefahr?«
Sie sann nach über diese beiden Worte.
»Bitte?«
Wieder sah sie hinüber zu dem Toten, zu dem begonnenen Grab. Die Hitze flimmerte zwischen den Büschen und den wenigen Bäumen. Sie schaute nach Süden, dorthin, wo sie schon vorher das kleine Dorf des Onkels vermutet hatte, und dann fasste sie den instinktiven Entschluss, es zu wagen. Zuerst die Wunden versorgen. Sie scheuchte die Fliegen weg und öffnete das Uniformhemd. Dann tropfte sie Wasser auf die Wundränder und löste den Stoff. Vorsichtig holte sie ihre Bluse unter dem Kopf des Verwundeten hervor, riss sie auf und faltete sie zu einem langen Streifen. Den legte sie quer über die Wunde. Sie lehnte den Oberkörper an den Baum und es gelang ihr, den Streifen unter den Armen hindurch zum Rücken zu führen, so dass er auch den Wundausgang bedeckte. Die beiden Enden verknotete sie unter einer Achsel. Als sie das Werk begutachtete, wurde ihr klar, dass sich dieser Verband bei dem mühsamen Transport rasch verschieben würde. Sie brauchte etwas, das ihn an den Schultern befestigte. Kurz entschlossen hakte sie ihren Büstenhalter auf. Mit der ausklappbaren Schere des Schweizer Messers schnitt sie die großen Körbe ab, öffnete noch einmal den Verbandstreifen und legte die Schalen mit den weichen Innenseiten auf die beiden Wundöffnungen. Dann führte sie die beiden Streifenenden durch die verbliebenen Träger, verknotete erneut den Verband, schob die Träger über Eddingtons Schulter und hakte den BH-Rest zu. Unwillkürlich kam ihr Gertrud in den Sinn und ihr Ruf vom Vorabend. »Runter mit der Rüstung!« »Gut, dass ich sowas trage«, dachte Leinet, und zum ersten Mal trat so etwas wie lächelnde Zuversicht in ihre verschwitzten Züge. Es war klar, dass sie den schweren Körper höchstens eine kurze Strecke würde tragen können. Sie musste sich etwas anderes einfallen lassen. Sie klappte die kleine Säge aus dem Offiziersmesser und fällte mehrere dünne Stämmchen, deren Äste und Laub sie bis über Manneshöhe entfernte. Danach löste sie die langen Senkel aus Mataviris Schnürstiefeln, und als die aufgetrennten Teile nicht reichten, um vier lange Stöcke miteinander im Abstand von je 30 Zentimetern an der Unterseite und mit einer Verjüngung bis zum Zusammenstoß am oberen Ende zu verbinden, zog sie dem Mann die lange Uniformhose aus. Aus einem Hosenbein riss sie geeignete schmale Streifen und vollendete die Schlepptrage, aus dem anderen riss sie einen breiteren Streifen, in den sie ihre Brüste hüllte, um ihn dann auf dem Rücken zu verknoten. Die beiden Gürtel und den verbliebenen Stoffrest benutzte sie, um den bewusstlosen Körper auf dieser Trage festzubinden und für eine Zugvorrichtung, die sie sich über die Brust streifte. Und ohne weitere Verzögerung machte sie sich mit Eddington Matavira im Schlepp auf den angezeigten Weg nach Süden. Es war 4 Uhr nachmittags, noch 2 Stunden bis Sonnenuntergang, als Leinet den Hubschrauber wieder hörte. Sie hatte öfter Pausen einlegen müssen und dabei mit dem zur Neige gehenden Wasser aus der Feldflasche Mataviras Gesicht gekühlt. Jetzt legte sie die schwere Last ab und lauschte. Das Geräusch war weit entfernt, schien sich aber zu nähern. Gerade jetzt befand sie sich in dichtem Busch, durch den nur hier und da Sonnenstrahlen drangen. Da war kein Feuerzeug in Mataviras Taschen gewesen, keine Streichhölzer und auch nichts, was spiegeln könnte. Verzweifelt hörte sie auf das ferne Rotorengeräusch. Auf einen Baum klettern, eine Stange mit einer Fahne. Leinet knotete das Tuch auf, das schweißnass an ihrer Haut klebte, dann sägte sie ein langes Stämmchen ab, entfernte fieberhaft die Äste und band den Tuchstreifen an die Spitze. Zwischendurch hob sie lauschend den Kopf. Das Geräusch war deutlich lauter geworden. Mit der improvisierten Fahnenstange eilte sie zum nächsten Baum. Sie umfasste den Stamm. Die raue Rinde rieb höllisch
an den nackten Brüsten. Lynette biss die Zähne zusammen und stemmte sich empor. 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter. Noch immer konnte sie keinen Ast erreichen. Und dann verließen sie die Kräfte. An den Stamm geklammert, begann sie zu schluchzen. Ein heiserer Ruf ließ sie erstarren. Sie blickte zurück. Der Mann auf der Trage hatte den Kopf gehoben. »Lynette!« Angstvoll war der zweite Schrei. Lynette stöhnte vor Schmerz, als sie sich hastig den Stamm hinuntergleiten ließ. Sie griff sich die Flasche und rannte zur Trage, dann kniete sie nieder und legte Mataviris Kopf in ihren Schoß. Seine aufgesprungenen Lippen öffneten sich, als sie den Metallhals der Feldflasche spürten, aber es kam kein Wasser. Sofort kippte Lynette den Behälter ganz um. Er war leer. Sie warf ihn beiseite, fühlte Eddingtons Stirn und Wangen und erschrak. Brennende Hitze fühlte sie an den Fingern. Und das Hubschraubergeräusch verlor sich in der Ferne. Dann fuhr sie erschreckt zurück. Blut war auf das fiebernde Gesicht getropft. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie verletzt war. Die Baumrinde hatte Haut von ihren Brüsten geschürft, an deren Spitzen sammelte sich Blut, das nun herabfiel. Sie sah Eddingtons Zunge über die benetzten Lippen fahren, sah, wie er gierig das frische Blut ableckte. Verstört beobachtete sie das Zittern der Zunge, als nichts mehr da war. Und dann, ohne weiteres Nachdenken, gab sie ihm ihre Brust. Sie schloss die Augen, als seine rissigen Lippen die aufgeschürfte Warze berührte, fühlte den Schmerz, den das heftige Saugen auslöste, doch nur für einen Moment. Dann suchte seine Zunge nach ihrem warmen Blut, tastete sich mit kleinen, schwachen Bewegungen über die Brüste, die wie schwere Früchte über seinem Gesicht hingen. Tränen sammelten sich in ihren Augen. Lynette sah verschwommen das Spiel von Licht und Schatten im Busch. Eine große Ruhe breitete sich in ihrem Körper aus. Das sanfte Lecken an ihren verletzten Brüsten schaltete jeden Gedanken an das Unerhörte aus, das ihr widerfuhr. Es war, als berührte die Zunge dieses gequälten Menschen eine bislang nie wahrgenommene Fieber ihres Herzens. Sie strich sanft über seine erhitzte Stirn, änderte ihre Stellung so, dass sein Mund jeden kostbaren Tropfen finden konnte. Als er ermüdete und dann in neue Bewusstlosigkeit sank, barg sie für ein paar Minuten sein heißes Gesicht an der schmerzenden Brust, und dabei spürte sie plötzlich wieder jenes unerklärliche Kribbeln, das sie nach der ersten Begegnung am Fluss mit einem warmen Gefühl der Sympathie zurückgelassen hatte. Sie begann, tief und ruhig zu atmen. Und während sich ihre Brüste hoben und senkten, fühlte sie einen nie zuvor gekannten Zusammenhang zwischen dem Schwellen ihrer Knospen und der Berührung mit einem Mann. Erstaunt beobachtete sie, wie die geschundenen Warzen aufblühten und zu großen, dunklen Maulbeeren wuchsen. Und ganz anders als sonst war diese Erektion mit einem unendlichen, zärtlichen Gefühl verbunden. »Vatia«, sagte sie leise.